Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es wimmelt hier von rheinischen Katholiken. Ich bin ja ganz hier fremd und wahrscheinlich nur durch Übermaß von Toleranz eingeladen worden, wofür ich sehr danke. Aber übertrieben war das, denn bei mir kann man gar nichts lernen fürs Leben. Man kann höchstens mal zusehen, wie einer als heiterer rheinischer Katholik seinen Glauben verloren hat. Aber es soll ja hier etwas Biografie gebracht werden und so habe ich auch was zu erzählen, denn gelebt habe auch ich. Und ich kam einige hundert Meter vom katholischen Rhein entfernt zur Welt. Wirklich nur 150, 200 Meter bis zum Rhein. Und zwar wurde ich geboren in der antikrömischen Zugangsstraße zur Hauptstadt der Germania Superior, direkt neben der alten katholischen Kirche. Mein Vater war mit Pfarrer Schwalbach befreundet. Und meine älteste Erinnerung ist, die beiden kamen 1933 von Rom zurück. Die hatten sich ein Auto genommen, was damals sehr selten war, und hatten das heilige Jahr in Rom verbracht. Und brachten uns, als wir heimkamen, diese dicken italienischen Trauben, die es bei uns damals noch nicht gab, als Geschenk mit. Mein Weg führt übrigens auch nach Rom. Ich bin Mitglied der Römischen Akademie der Wissenschaften. Ich bin ein Liceo. Das ist in Italien eine sehr angesehene Sache. Es ist nicht vatikanisch, aber es gibt es doch und hat Bedeutung. Also die Trauben haben mir Italien für immer sympathisch gemacht. Und der Schwalbach, der Pfarrer, hatte einen Studienfreund namens Albert Stohr. Der war vor 1933 Landtagsabgeordneter des Zentrums in Darmstadt und sein Fraktionsvorsitzender war mein Onkel. Über diesen können Sie etwas lernen, wenn Sie die Memoiren des Reichskanzlers Heinrich Brüning lesen. Der war der Vertraute, also Brüning beschreibt ihn als seinen Vertrauten, den er gebeten hat, mit Hitler als erster demokratischer, christdemokratischer Politiker zu verhandeln. Das war 1930 für die Fachleute. Damals wurden dann die Botzheimer Dokumente entdeckt und das war aus mit den Verhandlungen. Der Pfarrer Schwalbach war ein notorischer Anti-Nazi und die Gestapo nahm ihn immer wieder einmal in Gefangen. Das ist auch eine Seite des rheinischen Katholizismus. Ein einziger Mann hat ihn im Gefängnis besucht. Das war mein Vater, ein Bahnbeamter. Nicht Parteimitglied. Der Bischof schickte nun dem Schwalbach besonders gute Kapelläne und in deren Unterricht durfte ich von ihnen ermutigt sehr viel fragen und so wurden wir miteinander bekannt. Ich konnte als Kind noch mir unter diesen guten Kapellänen Gesprächspartner und Privatlehrer aussuchen. Ist das Wasser hier nur Verzierung oder darf man das auch nehmen? Ja, die rheinischen Katholiken. Bravo, guter Katholik. Also ich konnte mir unter diesen guten Kapitänen jemanden aussuchen. Und das tat ich dann auch. Der eine war ein Philosoph und ein Sozialphilosoph, der im Jahr 1940 eine katholisch-theologische Dissertation in Münster abgeliefert hatte mit dem Titel Der Mensch, Herr seiner Rechte. Das war nicht gerade die allgemeine Ansicht in Münster 1940. Und ich fragte den immer wieder auch nach historischen Dingen und dann sagte er, du, ich habe einen Freund, wir gehen mal rüber zu ihm. Das war der Archivar des Bischofs von Mainz. Und die beiden Herren, ich habe eine ganz schreckliche Kindheitsgeschichte, also meine Mutter ist ein Arm weit von mir entfernt tot gewesen, mein Bruder am linken Arm und ich bin als Letzter ausgegraben worden nach ganz schrecklichen Erfahrungen. Ich habe am 27. November 1944 mit 14 Jahren allein dagestanden. Die Familie war weg. Und dann haben mich aber diese Kapläne, die haben mich dann doch aufgemuntert, gaben mir zu essen, gaben mir die ganzen Jahre über Halt. Die wurden übrigens beide nach dem Krieg Professoren. Ich komme zurück auf den Bischof Stohr. Der hatte nämlich eine Leidenschaft. Er spielte gern Skat. Und dazu brauchte er außer Schwalbach noch einen dritten Mann. Und das war mein Vater. Mein Vater hat also für einige Jahre mit dem Mainzer Bischof eine politische Skatrunde. Das war Nazi, das war eine Gefahr, das war kein reines Vergnügen für meinen Vater, sondern das war eine gefährliche Sache. Mein Vater war kein NSDAP-Mitglied, war als Zentrumsmann, als politisch unzuverlässig und wurde strafweise an einen kleinen schlesischen Bahnhof. Dort durfte er die Kassen verwalten. 1945 verwechselte ein tschechischer Soldat seine dunkelblaue Bahndienstkleidung mit einer schwarzen SS-Uniform und setzte ihn gefangen. Ich hatte keine Nachricht und nach all den Bombenerfahrungen, die ich hatte, war ich auch angewiesen auf Hilfe und ich war bei diesen beiden Kaplänen wie zu Hause. Also wenn die katholische Kirche wüsste, wie gut ich vom Klerus einschließlich Zölibat zu reden, die würden mir Gott weiß was tun. Ich bewundere diese Männer. Das waren heiter, ja, also das, die Heiterkeit war schon gebrochen. Sie war gebrochen, sogar noch durch Erinnerungen an den Kulturkampf. Da wusste man noch etwas in diesen Kreisen und man wusste, der Staat begeht Verbrechen. Das ist ein Wissen, das man so unglaublich als Kind. Ich habe am Mittagstisch kamen Leute, Freunde meines Vaters aus diesem selben Kreis, die kamen frisch aus Dachau. Und ich habe mit 8 Jahren diese Erzählung erlebt. Das hat mich geprägt für immer. Ich war in der Schule das stillste Kind der Welt, denn es war mir klar, dass ich nicht erzählen durfte, was ich erlebt habe und was ich wusste. Und ich bewundere diese Männer, ich bewundere sie heute noch, ihren religiösen Ehren, die waren todbereit. Die wussten auch, wenn die Nazis den Krieg gewinnen, dann ist es mit ihnen aus. Das haben die ausgesprochen, das war eine ganz klare rheinische Katholizität. Also das muss man ergänzend hinzufügen. Ein politischer Realismus. Die haben sich nicht nur um die Kirche gekümmert, sondern die sagten, die sind Deutschlands Unglück, diese Verbrecher. Das war ein ganz kleiner Kreis, also 6, 7 Leute vielleicht, mehr war das nicht. Aber das war ein bewusst demokratischer, nicht feudal ostelbischer Katholizismus. Und diese Leute, die haben mir mit ihrer moralischen und intellektuellen, auch kulturellen Überlegenheit gegenüber meinen angepassten Schulprofessoren und Schullehrern so imponiert, dass ich entschlossen war, ein guter Katholik zu sein, ein konsequenter Katholik. Ich wollte von ihnen lernen, ich wollte zu ihnen gehören. So studierte ich denn schon als Schüler Thomas von Aquino, das machte man damals, aber geliebt und ständig gelesen habe ich Pascal. Pascal passte mehr zu meinen realen Erfahrungen. Ich wurde ein Katholik der pascalianischen Richtung, die wenig mit Vatikan, aber viel mit dem Bewusstsein zu tun hat, die Agonie Christi dauert an. Das ist Pascalianismus, wenn es ihn denn gäbe. Und das war meine Richtung. Jetzt fragen Sie mich, wie konntest du dieses Glaubenskonzept, das ich bei Tod und Elend bewährt hatte, wie konntest du das aufgeben? Das muss ich Ihnen erzählen. Es ist nämlich nicht so, als hätte ich einen ganzen Block gesicherter Wahrheiten verloren, sondern ich befreite mich von einem Bündel von Zweifeln. Ich hatte als Kind schon den Eindruck, dass nicht alle die katholische Wahrheit lehren und bejahen. Und ich wollte einfach wissen, was die Wahrheit ist. Ganz einfach. Und da habe ich mein Leben lang dran gearbeitet. Und das ist rausgekommen. Also ich verlor nicht einen Block sicherer Wahrheiten, sondern ich legte einen Bündel von Zweifeln ab. Ich bezweifelte eine abstrakte theistische Metaphysik und ich verbesserte mein geschichtliches Wissen. Das ist meine Entwicklung. Es blieb kein Bedauern, auch kein Leeregefühl bei mir zurück. Es handelte sich wohl auch nicht nur um ein individuelles Geschick, Es ist ja in diesen Jahren 1945 bis 1965 doch eine allgemeine Verweltlichung eingetreten, an der ich auch bewusst teilnahm. Das alte Koordinatensystem der Christen von diesseits und jenseits, von Zeit und Ewigkeit, verlor an Kraft. Und wo es beibehalten wurde, wurde es auch anders. Es veränderte sich. Ich kann das ja noch mit der früheren Phase des Christentums vergleichen. Es wurde nämlich sprachlich erkennbar an seiner voluntaristischen Verkrampfung. Bitte sehr aufmerksam zu sein bei Äußerungen von Christen auf die Gefahr voluntaristischer Verkrampfung. Die müssen natürlich jetzt defensiv werden, was sie ganz früher nicht waren. Ich komme ja aus der Mittelalterforschung und kenne ganz andere Formen des Christentums. Die waren noch ihrer Sache sicher, die brauchten nicht an die Presse zu kommen, die brauchten nicht zu werben, die waren im Besitz der Macht und der Wahrheit. Ich glaube also, in dieser Veränderung war zwar der aufklärerische Optimismus vergangen, aber kaum jemand verstand jetzt noch sein Leben als Erprobung für sein jenseitiges Schicksal, für Hölle oder Himmel. Das passte nicht mehr zum realen Leben in Frankfurt und anderswo. So gab ich es denn auf, unsterblich sein zu wollen. Ich übte mein Leben als zeitlich und endlich zu bejahen. Ich ging von Pascal über zu Voltaire. Ich kann nun nicht in 30 Minuten meine Position irgendwie begründen. Die Christen haben nämlich neben brüsker Zurückweisung jeder Vermittlung komplizierte Verteidigungsapparate aufgebaut, und zwar zwei Gruppen, systematische und historische, und auf die will ich jetzt kurz eingehen. Sie haben Argumente herbeigebracht für die Höherwertigkeit der christlichen Ethik, für die Existenz Gottes, für die Unsterblichkeit der Seele. Ich gehe jetzt ganz kurz und ganz von außen, das ist ja klar, dass das gar nicht anders geht, auf die theoretischen Argumente ein. Christen sagen oft, sie folgen darin der Bibel, Gott habe irgendetwas bewirkt, sei wohlgetan und gerecht sei sein Wille. Sie loben ihn dafür. Mich erstaunte übrigens schon früh die orientalische Merkwürdigkeit, dass der Himmelskaiser ewig gelobt werden will. Das ging gegen meinen Geschmack. Bekanntlich rufen ihm die Engel ohne Ruhe heilig, heilig, heilig zu. Aber das ist nur ein Nebeneffekt. Wichtiger wäre mir zu erfahren, woran erkennt ihr, dass Gott das Ereignis X bewirkt hat? Das ist eine ruhige, sachliche Frage. Woran merkt ihr das eigentlich? Woher wisst ihr denn, dass es Gott war, der das bewirkt hat? Ich bohrte weiter. Ihr lobt Gottes Wille gerecht. Ich frage, hat euer Wort gerecht denselben Sinn, wie wenn ich von einem irdischen Urteil sage, es sei gerecht? Was bedeutet, wenn ihr von Gott sagt, er sei gerecht? Was bedeutet genau das Wort gerecht? Dann hörte ich, Gott sei anders gerecht als wir, aber ich wollte wissen, ist er nur ein wenig anders oder ist er ganz anders? Und einer neuen Mode folgend bekam ich zu hören, er sei ganz anders. Ich dachte mir aber, wenn er ganz anders ist, dann verliert ein solcher Satz für jeden Menschen den erkennbaren Sinn. So was lässt sich predigen, aber nicht denken. Nikolaus von Kues, mit dem ich mich viele Jahre beschäftigt habe, definierte seinen Gott daher anders, er nannte ihn das Nicht-Andere. Wir sind alle anders, aber Gott ist jeweils das Nicht-Andere, weil alles in ihm ist. Ist das, was keinen Gegensatz hat. Husanus. Ich habe übrigens auch nach dem Satan gefragt und da antwortet noch diese Tage eine alerte Kirchenperson im Hessischen Rundfunk, im Rundfunkinterview der Woche, der Teufel sei bildlich gemeint, es gehe um das Böse überhaupt. Das denke ich gar nicht. Ich denke vielmehr, dass wir Menschen aus eigener Kraft diabolisch böse sein können. Wir wissen es sozusagen von uns ab und schieben es auf den Teufel. Ich weiß, was alles passieren kann. Sie sehen, ich bin überhaupt gar kein rheinischer Optimist mehr, sondern ich habe mir die Geschichte angeguckt und habe sie selbst erlebt. Also ich denke, wir sind selbst böse genug und können da uns schon allerhand antun. Aber wichtiger ist mir, wenn der Teufel bildlich gemeint ist, ist dann auch Gott bildlich gemeint. Und wenn alles bildlich gemeint ist, entscheidet es euch doch mal. Dann ist nämlich gar nichts gemeint. Ist die Welt vielleicht nur bildlich erschaffen? Ich fand weitere unbeantwortete Fragen im christlichen Bewusstsein. Wenn Gott allmächtig und gut die Welt eingerichtet hat, wieso musste dann die Menschheit aus ihr erlöst werden? Also Widerspruch, wie ich sage, zwischen Schöpfungsbewusstsein und Erlösungsbedürftigkeit, den hat mir niemand erklärt. Der wurde noch nicht einmal ausgesprochen. Der späte Augustin hatte diesen Mangel erkannt und erfand die Erbsünde. Er erfand sie, denn sie steht nicht im Alten Testament. Er setzte voraus, Adam sei als reale historische Person, nichts bildlich, sondern als reale historische Person Rechtsvertreter der Menschheit gewesen. Hätte nur Eva den Apfel gegessen, es hätte nichts gemacht, denn die war nicht rechtsfähig. Ja, so ist es gedacht. Ja, die hat ja die Sache angefangen. Ich meine, wir wollen ja mal offen reden. Die hat ja den Apfel genommen, nicht wahr? Und hat mit dem Satan sich da unterhalten. Der Adam hat nur brav gegessen. Aber Paulus sagt, er war der erste Sünder, während es ganz klar Eva war. Also nach Augustin ist Adam eine reale historische Person, Rechtsvertreter der Menschheit. Und wir alle, heißt es wörtlich bei Augustin, waren in seinen Lenden. Fragen Sie mich bitte nicht, wo das ist. Das weiß ich auch nicht so genau. Wir waren da dabei, haben mitgesündigt und sind deswegen in schwerer Schuld. Gott hat von Anfang an auf jedes geborene Kind, das durch geschlechtliche Zeugung die Erbsünde bekommen hat, Zorn. Also Augustin verstand die Erbsünde keineswegs bildlich, sondern wie Thomas von Aquin und Luther als bis heute wirksame, reale Übertragung wirklicher Schuld durch geschlechtliche Erzeugung. Das ist die Lehre Augustins. Und durch diese Sünde soll überhaupt erst der Tod entstanden. Vorher waren wir unsterblich. Nun wäre ja Erbschaden noch eben denkbar. Aber Erbschuld, was Augustin ganz ausdrücklich lehrt, das ist ein Ungedanke. Und er vertreibt mich aus den beiden Kirchen. Warum wird mir das nie erklärt? Dann sagen sie, es war ein Erbschaden, die Menschheit ist schlimm genug. Das stimmt, das glaube ich ja auch. Aber Erbschuld zu übertragen, da ist es aus mit der Autonomie. Das ist die Leugnung der Autonomie. Und da ich für die Autonomie des ethischen Subjektes bin, lehne ich diese Erbsündenlehre ab und würde den Christen raten, macht euch doch mal darüber neue Gedanken. Denn das ist ja offenbar nicht so einfach. Wie kann man denn durch Geschlechtsverkehr, ich weiß, was ich sage, wie kann man da eine Schuld übertragen? Und dann Adam als historische Figur, für uns alle. Also wenn man das symbolisch deutet, dann kann man natürlich ein bisschen sich herausreden, aber das ist nicht das, was die Christenheit 1700 Jahre lang, auch die evangelische, gemeint hat. Und übrigens Kant mit seiner Idee vom radikal Bösen wollte diese Theorie ablösen, nicht etwa, wie man manchmal meint, bestätigen, er hat sie abgelehnt. Ich habe noch anderes gar nicht begriffen an der christlichen Dogmatik. Wie kann der Zorn Gottes beschwichtigt werden, indem wir seinen Sohn töten? Das verstehe ich nicht. Er war vorher zornig wegen der Schuld des Adams auf uns alle, die wir alle in seinen Lenden waren. Und dann ist er gut mit uns, weil wir seinen Sohn umbringen. Habe ich nie verstanden. Es bleiben noch ganz andere Probleme ungelöst. Ich gehe jetzt mehr zu den historischen Seiten über. Ich habe jetzt einige systematische Bedenken gehabt, jetzt einige historische. 1950 wollte ich entschiedener Christ sein. Glauben Sie mir das bitte, wir erzählen ja aus unserer Biografie, und dann möchte ich Sie bitten, mir das auch abzunehmen. Ich wollte ein entschiedener Katholik sein. In diesem Jahr definierte der Papst die körperliche Aufnahme Mariens in den Himmel als verpflichtendes Glaubensgut. Kurze Zeit davor, 8 Wochen davor, hatte Berthold Altanner, der wohl gelehrteste katholische Kenner der alten Kirchengeschichte, in der Tübinger Theologischen Quartalschrift aus frühchristlichen Schriften bewiesen, diese Lehre könne nicht definiert werden. Hat Shelley, dem Kenntnis der deutschen Angelegenheiten nachgesagt wurde, kümmerte sich nicht um den Einspruch von Professor Altanner. Ich hatte den Aufsatz gelesen und hörte nun am Radio, wie Pius XII. Mit vor Machtgefühl sich überschlagender Stimme das Dogma verkündete. Und ein Prälat der römischen Kirche gestand mir damals, das sich überschlagende Stimme des Papstes habe ihn an den Tonfall Hitlers erinnert. Ich sage nur, was ich erlebt habe. Ein Prälat der römischen Kirche sagt, Unterhaltung unter Katholiken, rheinischen Katholiken. 1961 las ich dann die Konzilschriften Ignaz von Döllingers. Das war damals der bedeutendste katholische Kirchenhistoriker des 19. Jahrhunderts. Döllinger wies nach, dass auch die päpstliche Unfehlbarkeit historisch nicht definiert werden konnte. Bischof Hefele, der 8 Bände Konzilsgeschichte verfasst hatte, er war also der beste Kenner der Konziliengeschichte, stimmte Döllinger zu. Gleichwohl hat der inzwischen heilig gesprochene Papst Pius IX. Diese Lehre feierlich verkündet, wenn auch unter Blitz- und Donnerschlägen über San Pietro. Und diese im Jahrhundertabstand zweimal überwiesene Gleichgültigkeit gegenüber den größten kirchenhistorischen Forschern wie Döllinger, Hefele und Altanner hatte offenbar Methode. Und da beschloss ich mit 21 Jahren, nie kirchlich überwachte Theologie zu studieren. Ich habe kein Semester Theologie studiert. Oder gar als Laie in kirchlichen Dienst zu treten. Ich habe das ausgeführt. Ich war 5 Jahre Lehrer in der hessischen Provinz. Ich hatte Beziehung zu Friedrich Dessauer. Ich weiß nicht, ob der Name heute noch bekannt ist. Ich war befreundet mit seinem Sohn, Ottmar Dessauer, und die haben mir alle möglichen Kirchen, gut bezahlte Kirchenstellen angeboten. Ich habe sie alle abgelehnt. Ich brauchte die sozial unabhängige Position, um die christliche Wahrheit zu überprüfen. Ich wollte wirklich noch die Wahrheit rausfinden. Ich habe es ernst gemeint. Ich warf mich aber zunächst mit Leidenschaft auf das Gebiet der antiken und mittelalterlichen Geschichte. Ich fand, nur bei Kräzisten und Althistorikern sei das unerlässlich Handwerkliche der historischen kritischen Forschung zu lernen, nicht bei Germanisten oder Neuzeithistorikern. Und dabei waren mir nur die strengsten Lehrer gut genug. Antike Geschichte, das war in Frankfurt Matthias Gelser. Der vom Fach ist, kennt den Namen heute noch, war einer der bedeutendsten Althistoriker des letzten Jahrhunderts. Ich hörte ihn 4 oder 5 Jahre lang, meist 6-stündig im Semester und im Seminar. Ich verehrte ihn und sog auf, was ich nur konnte. Er war ein ebenso großer Forscher wie engagierter Lehrer. Nur einmal, glaube ich, machte er einen Fehler. Er hielt die letzte Vorlesung vor Weihnachten und wollte offenbar seinen Studenten etwas fürs Leben mitgeben. Er sprach als Althistoriker über das Neue Testament. Er, der eindringliche Lehrer, der uns beibrachte, dass man von keinem Brieffetzen Cicero sagen dürfe, was drinsteht, ehe man ihn nicht 3-mal rumgedreht, mit anderen Texten des Verfassers verglichen und das Ganze in die geschichtliche Gesamtlage eingeordnet hat. Ausgerechnet er griff ein paar Sätze aus dem Paulusbrief heraus, identifizierte sich begeistert mit ihnen und redete los. Er war der Sohn des Pfarrers von Liestal bei Basel und begann zu predigen. Als sei der Brief des Apostels soeben vom Himmel gefallen, ganz anders als jeder Brief Ciceros, also der beste Kenner der zeitgenössischen römischen Welt, er war wirklich der beste Fachmann für das erste und vorchristliche und erste nachchristliche Jahrhundert, betrachtete den völlig unhistorisch nur als Gotteswort. Diese Vorlesung traf mich wie ein Blitzschlag. Sie hat mich wirklich verändert, denn ich mochte den Professor sehr. Aber jetzt erlebte ich die gläubige Selbstzerstörung eines guten Verstandes. Die protestantische Gegenleistung zum Überschlag der Stimme Pacellis bei der Dogmenverkündung. Ich habe nicht wegen dieser Einzelereignisse den Glauben verloren. So ging das bei mir nicht. Ich habe jahrzehntelang weitergearbeitet, um mich zu vergewissern. Ich habe einen Beruf gesucht, in dem ich das konnte. Ich habe ja Geschichte der mittelalterlichen Philosophie erforscht und da war das ohnehin. Nicht alles, war längst nicht alles. Ich habe mich auch für die Araber interessiert. Ich habe mich für die Antike interessiert. Ich habe über Platon publiziert. Also ich habe nicht nur Kirchensachen gemacht. Aber es waren zwei einschneidende Dinge. Warum das so? Der beste Kenner greift so daneben. Ich mochte den Gelser. Ich liebte ihn wie ein Großvater mit seinem Schweizer Dialekt anklagen, auch wenn er einen Studenten andauern konnte, weil der von Theodor Mommsen das römische Staatsrecht Band 2 nicht kannte. Also wissen Sie, die römische Geschichte von Theodor Mommsen kennt ja jeder, das sind 4 Bände, das konnte natürlich jeder kennen. Aber das römische Staatsrecht, und zwar Band 2, dass einer in sein Seminar kam, der es wagte, ohne zu wissen, was in Band 2 stand, das war für ihn unfassbar. Aber er regte sich auf, er schrie uns auch an, aber er mochte uns und wir mochten ihn. Das war eine ganz merkwürdige, also jetzt im kleinen althistorischen Seminar. Aber deswegen war mir das so, ja, so verblüffend. Er verlor die methodische Kontenance. Und eine solche Bewusstseinsspaltung wollte ich lieber vermeiden. Katholische Exegeten las ich schon lange nicht mehr. Seit einem unglücklichen Versuch mit Guardinis erbaulichem Wälzer der Herr, die katholischen, das habe ich schon damals als 20 Jahren erkennen können, die katholischen Exegeten waren blockiert seit dem Modernismusverbot. Ich versuchte es mit Bultmann, wir müssen ja auch was über zur Ehre von hier sagen. Und für mich wurde das wichtigste Buch seine Geschichte der synoptischen Tradition. Ich behaupte, niemand darf über Bultmann sprechen, wer die nicht durchgearbeitet hat. Wirklich niemand. Da bin ich ganz diktatorisch. Das ist das wichtigste Buch, für mich jedenfalls in dieser Situation. Und es ist zum Verständnis von Bultmann ein sehr wichtiges Buch. Ich arbeite es durch mit Entdeckerfreude, verlässlich es über Jesus suchend, hatte den Bleistift in der Hand, die Synopse daneben. Ich war ja Philosophiestudent, aber die theoretische Position Bultmanns, die Entmythologisierung, leuchtete mir aus philosophischen Gründen gar nicht ein. Also ich war insofern nie ein Bultmannianer, aber ich war doch einer. Ich las auch zum ersten Mal, dass ein neuerer Theologe mit dem nötigen Respekt von David Friedrich Strauss war. Alle anderen haben den also einen beiläufigen, oberflächlichen Aufklärer behandelt, aber bei Bultmann wurde der ernst genommen, wie man auch muss. Man muss das Leben Jesu und vor allem seine Glaubenslehre, die muss man durcharbeiten, bevor man über den evangelischen Glauben spricht, meine ich. Ich habe dieses Buch, als ich zuständig war für einen Frankfurter Verlag, auch sofort nachgedruckt. Die Glaubenslehre. Aber bei meiner Arbeit mit Bultmann blieb so wenig vom historischen Jesus, dass auch lange, ich suchte dann den strengsten Lehrer, den strengsten Schüler Bultmann. Es wurde unendlich viel geredet. Also ich habe sie auch kennengelernt, es waren also sehr beredete Leute über die Entmythologisierung, wie sie sich trefflich streiten, nachdem vor allem Jaspers sie angegriffen hatte. Aber ich suchte mir unter den Bultmann-Schülern den strengsten. Und das war, wenn ich heute noch richtig sehe, Herbert Braun. Ich bin also samstags Nachmittage zu Herbert Braun gefahren, aus dem Schuldienst kommt, also samstags Schule, um mit ihm über das Christentum viele Samstagnachmittage zu sprechen. Er packte sein Pfeifenzeug aus, er war sehr freundlich zu mir. Es hat ihm gefallen, dass ein junger Mann, der kein Theologe war, sich für Christus interessierte und mit ihm viele Stunden gesprochen hat. Aber was dabei rauskam, war natürlich fast nichts. Und so kann ich mich heute nur Ihrer Toleranz empfehlen, als einer, der gesprochen hat, aus der Überzahl der Ungläubigen, die darüber wenig reden. Ich erwarte nun den Einwand, ich hätte das religiöse Phänomen verfehlt. Ich redete vom Glauben ohne Emotion, ohne Intuition und unmittelbare Erfahrung. Und ich verstünde auch nicht das bildlich Gemeinte. Mir fehle, um im Marburger Dialekt zu reden, der Sinn fürs Numinose und das Mysterium Tremendum. Ich sei halt ein Rationalist. Das gebe ich zu. Aber direkt vor Schluss meiner Rede möchte ich doch noch erklären dürfen, was ich unter meinem Rationalismus verstehe. Denn ich erwarte gar keine geschichtliche große, ich mache auch keine die geringste Zukunftserwartung. Ich höre seit 60, 70 Jahren, dass die beiden evangelischen und die katholischen Kirchen sich zu vereinigen sollten. Es wird immer wieder Optimismus gepredigt. Ich kann ja nur lachen. Es ist doch offensichtlich, dass das nicht klappt. Das ist doch offensichtlich. Also da muss man schon sehr, sehr, sehr viel Humor mitbringen, um das noch zu erwarten. Aber ich mache jetzt keine Vorsagen. Ich sage auch nicht, es klappt nicht. Das habe ich jetzt nur spaßeshalber so formuliert. Ich weiß es nicht. Deswegen rede ich nicht darüber. Ich würde also sagen, würde morgen ein Meteorit das ganze irdische Treiben zerstören, dann wäre mein Empirismus, mein Rationalismus immer noch richtig. Denn ich habe, darunter verstehe ich nur, dass ich Behauptungen entweder begründen muss oder unterlassen. Mein Begründen behauptet auch keine absolute Notwendigkeit, nur Plausibilität. Man muss sich bemühen, bei den Menschen plausibel zu bleiben. Aber die muss man genau nehmen. Also sich nicht nur sein Publikum suchen, sondern sich überlegen, warum findet der oder der, zum Beispiel Flasch aus Mainz, findet das nicht mehr wahr. Ich fordere also von mir nur auf, aufmerksam zu sein auf meine eigenen Behauptungen. Und das gilt auch für die Zustimmung zum Glauben oder für die Absage an ihn. Ob ich glaube oder nicht, ist meine menschliche autonome Entscheidung, und ich diskutiere sie nach rationalen Kriterien und die muss ich plausibel zu machen. So viel Rationalismus, glaube ich, müsste wohl sein. Ich danke den Veranstaltern für die Einladung und Ihnen für das geduldige Zuhören.